Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Im Jahr 2018 erschüttert die US-amerikanische Presse eine Schlagzeile. Ein Mann aus der reichsten, einflussreichsten und bekanntesten amerikanischen Familie soll sein Kind entführt haben. Ein Rockefeller. Clark Rockefeller steht vor Gericht. Mit dicker Hornbrille, 3 Tage Bart und zu weiter Kleidung wird er der Presse präsentiert. Und der multimilliardenschwere Angeklagte aus der berühmtesten Unternehmerfamilie der Welt wirkt gar nicht so glamourös, wie man sich einen Rockefeller vorgestellt hätte. Und das ist er auch nicht. Denn Clark Rockefeller ist nicht der, für den er sich ausgibt. Hinter Clark Rockefeller steckt der Deutsche Christian Gerhardsreiter. Mit seiner Verhaftung endet seine 30-jährige Hochstaplertour bis in die wohlhabendsten und einflussreichsten Kreise der USA, für die er sogar über Leichen ging. Der American Dream fasziniert tausende Menschen. Viele Einwanderer werden immer noch von dieser romantisierten Vorstellung von den USA magisch angezogen. Jeder kann alles erreichen, was er möchte, wenn er sich nur anstrengt. Auch Christian Gerhardsreiter ist fasziniert von dieser Vorstellung. Nur, dass er das Vorhaben nicht mit wirtschaftlicher Arbeit erreichen soll, sondern durch seine skurrile Karriere, geprägt von Lügen und einer Scheinwelt, welche ihm den zweifelhaften Ruhm des größten Hochstaplers der neuen Zeit einbrachte. Geboren wurde Christian Gerhardsreiter nach Aussagen seiner Mutter 1961 in Siegsdorf in Oberbayern. Er selbst behauptet, ein Jahr älter zu sein. Sein Vater war Maler, seine Mutter war Schneiderin. Die Familie lebte in bescheidenen Verhältnissen in der konservativen bayerischen Provinz. Ein knappes Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg geboren, ist Gerhardsreiter in einer Zeit groß geworden, in der sich die Welt öffnete und die amerikanische Kultur nach Deutschland schwappte. Und diese faszinierte ihn schon als kleines Kind. In seiner Freizeit schaute er gern amerikanische Filme und Serien und träumte sich in fiktive Welten. Er war anders als die anderen Kinder. Er hatte viel Fantasie und war ein Jugendlicher, der sich in dem kleinen bayerischen Dorf schnell beengt fühlte. 1978, mit 17 Jahren, trifft er ein amerikanisches Paar beim Trampen. Diese schwärmen ihn von Amerika vor und den unbegrenzten Möglichkeiten, die ihm dort geboten werden könnten. Gerhardsreiter fühlt sich bestärkt in seinem Wunsch, aus der dörflichen Provinz auszubrechen und emigriert Hals über Kopf in die USA, mit dem großen Wunsch, berühmter Schauspieler zu werden. Für die Einreise behauptet er, dass das Tramper-Paar ihn eingeladen hätte. Die erste Lüge, auf die unzählige weitere folgen sollen und die bald schon sein gesamtes Leben bestimmen. Im Rahmen eines angeblichen Schüleraustauschs wohnt Gerhardsreiter bei einer Gastfamilie in einer Kleinstadt in Connecticut. Bereits hier gibt er sich einen anderen Namen. Auch wenn diese Änderung erstmal nur klein ist und mit der schwierigen Aussprache im Ausland begründet werden könnte, denn fortan nennt er sich Christian Gerhardsreiter. Doch das Leben dort langweilt ihn schnell. Es ist gar nicht so glamourös, wie er sich das vorgestellt hat. Schnell zeigt sich seine aggressive und arrogante Art, mit der er bei seiner Gastfamilie aneckt. Vor ihnen behauptet er, er sei der Sohn adeliger, reicher Geschäftsleute aus Deutschland. Was für ihn auch die Entschuldigung ist, sich über seine Gastfamilie zu stellen und diese wie seine Bediensteten zu behandeln. Seine Zeit in Connecticut nutzt Gerhardsreiter, um sein Englisch zu verbessern und beginnt, sich neu zu erfinden. Er lässt sich die Haare wachsen, trägt weiße Sonnenbrillen und enge Kleidung, um einen zu dieser Zeit angesagten europäischen Stil zu imitieren. Außerdem hat er neben seiner Faszination für amerikanische Popkultur eine große Vorliebe für die amerikanische Sitcom Gilligan's Island und dabei besonders für den Charakter Thurston Howell III, einen reichen Schnösel. Gerhards Reiter beginnt also, dessen Akzent nachzuahmen, um zu klingen wie aus der britischen Bourgeoisie stammend. Auch Redewendungen und Verhaltensweisen übernimmt er von den Serienfiguren. Seine Schule ist seine Bühne, um zu testen, wie er mit seiner inszenierten neuen Persönlichkeit auf andere wirkt. Und schnell tritt der provinziale deutsche Christian in den Schatten des exzentrischen Amerikaners Chris. Das ist der erste Schritt zu der Person, die er vorhat zu werden. 1979 verlässt er Connecticut, um in Milwaukee Film zu studieren, um seinen Traum, eine berühmte Hollywood-Legende zu werden, ein Stückchen näher zu kommen. Eingeschrieben hat er sich unter dem Namen Chris Gerhardt. Endlich kann er sich damit beschäftigen, wofür er brennt. Mit der inszenierten und surrealen Filmwelt, in der er sich selbst so gern als Protagonist träumt. Ein Genre hat es ihm in seinem Studium besonders angetan. Der Film Noir, eine Gattung der US-amerikanischen Kriminalfilme der 1940er und 50er Jahre. Ein Film dieses Genres ist dem Ermittlungsteam im Nachhinein besonders aufgefallen. Und sie gehen davon aus, dass sich Gerhards Reiter diesen Film als Vorbild nahm. Die Spur des Fremden von Orson Welles. Darin geht es um einen Deutschen, der nach Connecticut emigriert und sich dort eine Scheinpersönlichkeit erschafft und für diese über Leichen geht. Doch eines fehlt Gerhards Reiter für sein Leben in den USA noch. Eine Green Card. Dafür bittet er 1981 eine Kommilitonin, ihn zu heiraten. Unter dem erlogenen Vorwand, dass er sonst als Deutscher in den Kalten Krieg eingezogen werden würde. Er verlässt sie in der Nacht der Hochzeit. Seine angetraute Frau lässt sich allerdings erst im Jahr 1992 scheiden. Als nun echter Amerikaner sind die Weichen für seinen Traum gelegt. Er geht nach Los Angeles, um in den Kreisen der Vermögenden und Einflussreichen Fuß zu fassen. In San Marino, einem der teuersten und edelsten Vororte von Hollywood, lässt sich Gerhards Reiter nieder. Wo er dort wohnt, weiß keiner. Hier nennt er sich Christopher Chichester und gibt sich als britischer Aristokrat aus. Um als dieser in den noblen Kreisen San Marinos wahrgenommen zu werden, beginnt Gerhards Reiter sein altbewährtes Spiel. Er beobachtet Menschen und nimmt sich deren Redensart, Wesenszüge und Kleidungsstil an. Schnell fasst Gerhards Reiter mit seinem royalen Englisch und Charme in der noblen Gemeinde in San Marino Fuß und engagiert sich zum Beispiel in der Kirchengemeinde. Gerhards Reiter selbst hat nie eine Ausbildung abgeschlossen. Mit seiner Flucht nach der Ehe schmeißt er auch das Filmstudium. Allerdings ist er charmant und intelligent. Er liest sich viel Wissen an und tritt nie übertrieben prahlend auf. Dadurch kann er schnell die reiche Elite um den Finger wickeln und das zu seinem Vorteil in einer Zeit, in der man Biografien nicht mit zwei Klicks googeln kann. Um nicht nur gesellschaftlich, sondern auch finanziell bei den Superreichen anzukommen, verfolgt Gerhards Reiter eine bewährte Taktik. Er sucht nach vermögenden älteren Frauen, die alleinstehend sind. Und auch damit hat er wieder Erfolg. Ein Date folgt dem nächsten, bis er auf Didi Sohus trifft. Eine ältere, alleinstehende, nicht mehr ganz so fitte Dame, die ihn endlich reich machen soll. Sie wohnt auf einem großen Grundstück mit einem Gästehaus, in das schon bald Gerhards Reiter einzieht. 1984 beginnt er also als Haushaltshilfe bei Didi Sohus und verdient damit das erste Mal in seinem Leben Geld. Er erschleicht sich immer mehr ihr Vertrauen, bis sie ihm ihren Bankzugang gibt und Didi genießt es, endlich nicht mehr allein zu sein. Mit dem Geld und der Zeit, die Gerhards Reiter nun hat, will er seinen Traum weiter nachgehen, ein berühmter Schauspieler zu werden. An der University of Los Angeles möchte er weiter Film studieren und er schleicht sich mit der Lüge, er wäre bereits britischer BBC-Filmproduzent, einen Platz dort. Nachdem er dort Steven Spielberg kennenlernt, ergattert er sogar Karten für die Oscarverleihung. Doch 1985 wendet sich das Blatt, denn John, der Adoptivsohn von Didi Sohus, taucht plötzlich mit seiner Frau Linda auf. Und beide ziehen wieder bei Didi ein. Der Computerfreak und seine Ehefrau merken schnell, dass etwas mit dem neuen Lover ihrer Mutter nicht stimmt. Das passt natürlich gar nicht in Gerhards Reiters Taktik, denn wenn nun der Sohn wieder auftaucht, ist klar, an wen das ganze Geld und das riesige Haus beim Tod von Didi gehen würde. Also tut Gerhards Reiter das, was er für seinen Reichtum tun muss. Er tötet Didis Sohn mit enormer Brutalität. Er spaltet seinen Kopf mit einer Axt, zerstückelt ihn und vergräbt den Körper im Garten. Auch Johns Ehefrau Linda verschwindet spurlos. Ihr Körper wurde bis heute nicht gefunden. An Gerhards Reiters Vorliebe für Filme erinnert auch sein Mord. In Alfred Hitchcocks Film Cocktail für eine Leiche ermorden zwei Freunde ihren Kumpel, verstauen seine Leiche in einer Truhe und veranstalten eine Party, bei der auf der Truhe das Buffet serviert wird. Gerhards Reiter veranstaltet nach der Ermordung von Didis Sohn eine Gartenparty, während dieser zerstückelt und vergraben unter den Gästen liegt. Gerhards Reiter macht unterdessen ohne Skrupel weiter. Er lügt Didi an, dass ihr Sohn und dessen Ehefrau ein Jobangebot in Europa bekommen hatten. Sogar zwei Briefe erhält Didi danach von ihrem Sohn. Inszeniert hat dieser allerdings Gerhards Reiter, der zusammen mit Didi und dem Körper im Garten noch einen Monat in San Marino lebt und dann selbst verschwindet. Mutmaßlich deshalb, da er doch Angst bekommt, dass der Mord rauskommt. Im Jahr 1987 geht es für Gerhards Reiter zurück an die Ostküste. Diesmal nach New York. Es ist die Zeit der aufstrebenden Aktiengeschäfte, in der man mit dubiosen Geschäften schnell Geld machen kann. In diese Welt will auch nun Gerhards Reiter abtauchen. Als Christopher Crowe, ein millionenschwerer ehemaliger Filmproduzent, will er als Aktienbroker durchstarten. Doch erstmals hat er nach Jahren einen Rückschlag. Denn die Firma, in der er anfangen will, kündigt ihn nach 2 Jahren, als rauskommt, dass er eine gefälschte Sozialversicherungsnummer angab. Doch das wirft ihn nicht zurück, sondern stärkt eher noch seinen Größenwahn. Denn er will einer der mächtigsten Männer der USA werden. Ein Rockefeller. Wieder studiert Gerhards Reiter monatelang diese Rolle, beobachtet Leute, beschäftigt sich mit den Rockefellers und schafft sich seine eigene Bibel an. The Official Preppy Handbook, ein satirisches Buch über die nordamerikanische Oberschicht. Alles, was darin porträtiert wird, wie die Leute sprechen, wie die Leute sich kleiden, ahmt Gerhards Reiter nach. Auch wenn der Autor die amerikanische Oberschicht damit nur humoristisch darstellen will. Alles plant er für seine größte Rolle, die ihm nun Reichtum, Macht und Einfluss bringen soll. Er denkt sich eine schlüssige Background-Story zu seiner Rolle aus und achtet sogar bei der Wahl der Brillenmarke darauf, dass es eine ist, wie sie die echten Rockefeller tragen. Mit dem Namen Clark Rockefeller, der ihm nun jede Tür öffnen soll, zieht er nach Manhattan und lernt dort seine neue Nachbarin kennen, die ihn in den Kreis der Kunstsammler einführt. Und auch in dieser Szene kann sich Gerhards Reiter wieder perfekt einfügen. Er liest sich viel über Kunst an und protzt vor seinen neuen Freunden mit sündhaft teuren Gemälden in seinem Wohnzimmer, die allerdings alle gefälscht sind. Doch niemand hinterfragt das oder zweifelt an seiner Kunstsammlung, denn er ist ja schließlich ein Rockefeller. Ein Gemälde kann ihm jedoch kein Kunsthändler verkaufen. Er gibt sich als zu anspruchsvoll. In Wahrheit hat der falsche Rockefeller aber kein Geld für teure Kunst. Doch auch an seinen Geldsorgen arbeitet Gerhards Reiter. Er lernt Sandra Boss kennen, eine Harvard-Absolventin, die als eine der Jüngsten eine Führungsposition bei der Unternehmens- und Regierungsberatung McKinsey besetzt. Mit einem Jahresgehalt von mehreren Millionen US-Dollar. 1993 heiraten die beiden in der Freikirche der Quäker. Diese verlangen für die Trauung keine Papiere und dafür, dass kein Mitglied der berühmten Familie bei der Hochzeit auftaucht, hat Gerhards Reiter ebenfalls wieder eine Ausrede parat. Nun ist der falsche Rockefeller am Ziel seiner Träume. Die New Yorker High Society kennt ihn und er verfügt dank seiner Frau über ein ordentliches Vermögen. Doch er zahlt nie eine Rechnung und lässt sich von seiner Frau aushalten. Aber auch dafür hat er sich wieder eine Ausrede einfallen lassen. Der falsche Rockefeller arbeitet angeblich als Finanzberater von Dritte-Welt-Ländern. Es sei unpassend, diesen armen Ländern eine Rechnung auszustellen für seine Beratertätigkeit. Damit scheint sie seine intelligente Ehefrau abzufinden. Vielleicht auch, weil sie selbst vom Namen Rockefeller profitiert, wie ihre Kollegen über sie sagen, denn nach der Hochzeit steigt Sandra rasant in der Firma auf. Nach 5 Jahren in New York will Gerhards Reiter sein Image des wohlhabenden weißen Amerikaners komplettieren und in ein Landhaus ziehen. 1998 ziehen die beiden also nach New Hampshire. Doch in der neuen dörflichen Umgebung stößt Gerhards Reiter das erste Mal auf Ablehnung. Die Leute interessieren sich nicht dafür, wer er angeblich sei und wie vermögend er ist. Auf die ländliche Gemeinde wirkt er wie ein arroganter Schnösel. Auch die Ehe der beiden gestaltet sich langsam als schwierig. Sandra arbeitet viel und Gerhards Reiter ist die meiste Zeit allein zu Hause, ohne eine ihn bewundernde Schar an Leuten, die er vorher gerne um sich hatte. Er beginnt dann Wahnvorstellungen zu leiten. Er fühlt sich verfolgt und das Misstrauisch allen und jedem gegenüber. In der aufkommenden Zeit des Internets, in der es nun kein Problem mehr wird, die Personalien zu googeln, vielleicht nicht unbegründet. Trotz der schwierigen Ehe von Sandra und Clark wird 2001 ihre gemeinsame Tochter Ray geboren, für die er erstmals wahre Gefühle zeigt. 5 Jahre erzieht Gerhards Reiter seine Tochter so gut wie alleine. Großen Wert legt er dabei auf die Manieren und Bildung seiner Tochter. Dafür zieht die Familie 2006 nach Boston. Doch die Eheleute streiten sich viel, vorrangig bezüglich der Kindererziehung. Gerhards Reiter ist kontrollsüchtig und will sich nicht in die Erziehung seiner Tochter reinreden lassen. Außerdem kommen Sandra nach 10 Jahren Ehe langsam Zweifel, mit wem sie da verheiratet ist, weshalb sie einen Privatdetektiven engagiert. Dieser findet heraus, dass es vor 1993 keine Hinweise auf einen Clark Rockefeller gibt. Konfrontiert mit den Vorwürfen seiner Frau, verweigert Gerhards Reiter, ihr die Wahrheit zu sagen. Sie reicht die Scheidung ein und gewinnt den Sorgerechtsstreit um die gemeinsame Tochter. Der falsche Rockefeller darf seine geliebte Ray nur noch unter Aufsicht sehen. Um das zu bekommen, was er will, greift Gerhards Reiter wieder zu bizarren Mitteln. 2008 darf er seine Tochter im Bostoner Stadtpark wiedersehen und als die Aufsichtsperson einen Moment unaufmerksam ist, schlägt Gerhards Reiter diesen zu Boden, entführt seine Tochter und fährt mit ihr im Auto weg. Über New York flüchtet Gerhards Reiter mit seiner Tochter nach Baltimore, wo er sich eine Wohnung und ein Boot unter dem Namen Chip Smith anmietet. Eine Woche sind Gerhards Reiter und Ray wie vom Erdboden verschluckt und sein Fahndungsfoto ist nun überall in der Presse. Der Vermieter des Hauses, in dem er sich zusammen mit Ray verschanzt hat, erkennt ihn und die Polizei kann Gerhards Reiter überführen. Damit endet seine jahrzehntelange Hochstaplertour. Doch nicht für Gerhards Reiter. Bei der Abnahme seiner Fingerabdrücke und dem Abgleich mit der Datenbank, die dem Ermittlungsteam endlich den Namen des Entführers verrät, streitet der falsche Rockefeller immer noch ab, Christian Gerhards Reiter zu sein. Doch dass Gerhards Reiter nicht nur als Kindesentführer kriminelle Energie zeigt, muss das Ermittlungsteam schnell feststellen. Sie suchen in San Marino über ein Jahrzehnt den falschen Mörder. Nachdem Didi Sohus verstarb, wurde ihr Haus an neue Besitzer verkauft, die Mitte der 90er einen Pool in den Garten bauen lassen wollten. Dabei finden sie Müllsäcke mit menschlichen Knochen drin. Christopher Chichester, den das Ermittlungsteam als Hauptverdächtigen festlegt, können sie nie ausfindig machen. Gerhards Reiter wird zuerst 2008 wegen Entführung verurteilt. 2013 kommt der Tatbestand des Mordes hinzu, wofür er zur lebenslänglichen Haft verurteilt wird. Vor Gericht ist er komplett alleine. Seine Eltern, die nie wieder was von ihrem Sohn gehört hatten, sind bereits verstorben und alle anderen Familienmitglieder wollen nichts mit ihm zu tun haben. Er bestreitet bis heute den Mord an John Sohus und schließt aus, mit dem Verschwinden von Linda Sohus etwas zu tun zu haben. Mit seinem Charme kann Gerhards Reiter aber bis heute Journalisten und Autoren um den Finger wickeln. Sie sind fasziniert von dem Mann, der die gesamte New Yorker Oberschicht hinters Licht führen konnte und dabei eigentlich ein Mörder ist. Sie sind geradezu magisch angezogen, wenn Gerhards Reiter spricht. Seine altmodische Sprache, seine Redepausen und seine Fremdworte fesseln sie. Dabei hat Gerhards Reiter die altmodische Sprache nur aus Filmen adaptiert. Seine Redepausen sind Sprachbarrieren, da er kein Muttersprachler ist, und seine Fremdworte nur zusammenhanglose deutsche Begriffe. Hollywood hat sich bereits die Rechte an seiner Story gesichert. Und sein bester Freund, den er als Rockefeller kennengelernt hat, hat ein Buch über das Leben mit dem Hochstapler veröffentlicht. Ihm hat er auch sein Geheimrezept für das perfekte Scheinleben zwischen den Wohlhabenden und Einflussreichen verraten. Eitelkeit, Eitelkeit, Eitelkeit. Ich behandle dich wie die Person, die du sein möchtest, dich aber nicht traust zu sein. Du wirst süchtig nach diesem Gefühl, wichtig zu sein. Und weil du denkst, nur ich kann dir dieses Gefühl geben, kommst du immer wieder zu mir zurück.